Ja, guten Morgen. Was für ein tolles Lied. In deines Vaters Haus, da darf ich als Kind sein. Ich habe gerade, als wir das so gesungen haben, nochmal drüber nachgedacht, was bedeutet dieses Lied eigentlich? Letztendlich spricht dieses Lied über unsere Identität. Das ist ja so ein Thema, was auch ganz oft irgendwie in der Öffentlichkeit oder in den Medien diskutiert wird. Was haben wir eigentlich für die Identität? Wofür stehen wir als westliche Menschen? Wofür stehen wir als Deutsche? Und das sind ja immer so Fragen, wo auch vielleicht jeder eine eigene Antwort darauf gibt. Aber wenn wir zu Gott gehören, dann gilt das, was wir in diesem Lied gerade gesungen haben. Dann ist unsere Identität, ist, dass wir Söhne und Töchter von Gott sind. Und falls du das noch nicht erlebt hast, dann kannst du das heute auch in diesem Gottesdienst erleben, dass du ein Kind Gottes wirst. Also wir geben da auch am Ende des Gottesdienstes dann die Möglichkeit dazu, dass du Gott wirklich in dein Leben einladen kannst und sagen kannst, okay, ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Das ist auch so ein bisschen das Thema von der Predigtserie, die ich momentan halte. Ich habe ja im Dezember angefangen, über das Thema Heiligkeit zu sprechen. Da habe ich zum ersten Mal über Heiligkeit gepredigt und auch damals schon angekündigt, dass ich noch ein paar mehr Predigten zu dem Thema halten werde. Das ist heute jetzt insgesamt schon die dritte Predigt dazu. Ich fasse aber noch mal kurz zusammen, was wir in den ersten beiden Predigten gesagt haben. Wir hatten ja im Dezember, als ich angefangen habe mit dieser Predigtserie zur Heiligkeit, uns den Vers aus 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16 angeschaut. Und das war so ein bisschen der Ausgangsvers gewesen dieser Predigtserie. Da heißt es, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, schon in 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das wird ja manchmal auch gerade, wenn man schon längere Zeit vielleicht mit Jesus geht, wird es so ein bisschen wie so eine Anforderung verstanden. Ich soll heilig sein, ich muss mich anstrengen, ein heiliges Leben zu führen. Wir haben damals in der ersten Predigt das schon ein bisschen auseinandergenommen und haben mal geguckt, was bedeutet das eigentlich und was steht eigentlich überhaupt an dieser Stelle im Urtext. Da steht nämlich, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also ihr werdet heilig sein, das steht dort eigentlich im Urtext. Wir haben uns auch damit beschäftigt, dass Gott ganz bewusst das Unedle der Welt und das Verachtete ausgewählt hat. Und dass wir in Jesus gerecht und heilig geworden sind, dass wir wirklich so Kinder Gottes sind, auch wie wir es gerade in dem Lied gesungen haben. Das heißt, wenn Jesus die Herrschaft in unserem Leben übernimmt, dann sind wir per Definition heilig. Wir sind Heilige. Ich habe damals auch so eine Formulierung verwendet, dass ich gesagt habe, wir haben praktisch die Staatsbürgerschaft der Heiligen. Also wie wenn wir sozusagen unseren Personalausweis vom Reich Gottes anschauen würden und da würde bei dem Feld Staatsbürgerschaft würde dort draufstehen, Heiliger. Das ist unsere Staatsbürgerschaft, die wir bei Gott haben, Heilige zu sein. Wir haben damals auch davon gesprochen, dass Heiligkeit im Verständnis der Bibel nicht einfach nur so ein statischer Zustand ist, sondern man erwartet, dass Heiligkeit auch eine Auswirkung hat. Also damals habe ich auch die Formulierung verwendet, Heiligkeit strahlt etwas aus. Das ist auch so, wie die Menschen während des Alten Testaments das Heiligkeit verstanden haben. Heiligkeit strahlt etwas aus. Darum ging es dann hauptsächlich auch in der zweiten Predigt. Da haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass es in der Heiligung oder im Leben als Heiliger gar nicht primär darum geht, wie wir uns richtig verhalten sollen. Das ist ja manchmal so ein bisschen diese Frage, dass man denkt, okay, ich bin ein Heiliger, wie verhalte ich mich denn jetzt richtig als Heiliger? Da habe ich gesagt, es geht eigentlich hauptsächlich um unsere Herzenshaltung in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel falsche Beziehungen sind ein Hindernis in diesem Prozess der Heiligung oder können ein sehr starkes Hindernis sein in diesem Prozess der Heiligung. Und wenn wir ganz nah bei Jesus bleiben und uns von ihm in unserem Leben leiten lassen, dann ist nämlich dieser Prozess der Heiligung eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben gesagt, dass wir darauf achten, auch was mit unserem Herzen passiert und nicht unser Herz mit Dingen beschweren sollen, die uns von Gott wegbringen. Wir haben damals auch über Gedankenfestungen gesprochen und über unsere Beziehungen zu anderen Menschen in der Gemeinde und wie das unseren Prozess der Heiligung beeinflussen kann. Also wenn ihr das nochmal hören möchtet, könnt ihr das auch im Internet anhören auf unserer Webseite. Da gibt es ja so eine Rubrik Predigten und da kann man diese beiden ersten Predigten auch nochmal anhören. In der heutigen dritten Predigt wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir eigentlich mit dem heiligen Gott um? Ist das manchmal vielleicht so ein bisschen kumpelhaft und respektlos, wie wir mit ihm umgehen. Jemand hat mal gesagt, so eigentlich kann ich ja als Christ so leben, wie ich will. Das ist ja schließlich alles egal. Jesus muss mir ja vergeben, denn ist es schließlich ja sein Beruf. Ist das nicht ein schrecklicher Satz? Also habe ich auch gedacht, so ups. Jesus muss mir vergeben, es ist ja schließlich sein Beruf. Also damit hat man ja eigentlich das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, hat man ja schon ziemlich gering geschätzt oder eigentlich fast in den Schmutz getreten. Ich fand es ein bisschen respektlos damals, diesen Satz. Aber was bedeutet das, den Herrn zu fürchten, wie es in der Bibel steht? Das gibt es ja so Formulierungen, wir werden nachher auch einen Vers dazu lesen noch, dass wir in der Furcht des Herrn leben sollen. Am vergangenen Sonntag hat Herbert eine tolle Predigt gehalten, die könnt ihr auch im Internet anhören. Und da hat er darüber gesprochen, wie wir vom Feind Gottes zum Freund Gottes werden. Also wenn wir mit Jesus leben, dann bezeichnet er uns als seine Freunde. Aber ich habe mir dann so überlegt, wie ist das so in einer Freundschaft? Ich habe mir mal mein eigenes Leben ein bisschen angeschaut und habe gemerkt, bei mir ist es so, wenn ich anfange, Freundschaften aufzubauen, wenn ich Menschen kennenlerne und es entwickelt sich so eine Beziehung, man versteht sich so nach und nach immer besser, man lernt sich kennen, auch was der andere für Stärken und Schwächen hat. Wenn ich in so einer Freundschaft Vertrauen gefasst habe, dann kann es passieren, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen übermütig werde, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen respektlos werde oder dass ich vielleicht sogar richtig frech werde. Also das habe ich bei mir selbst schon öfters beobachtet, dass ich dann manchmal auch weiß, so, wo sind vielleicht die Schwächen der Menschen oder wo haben sie so eine Schwäche, wo man dann mal so reinpieken kann. Und das macht dann manchmal so richtig Spaß, aber es ist, sage ich mal, für die Förderung der Freundschaft ist es nicht immer so besonders förderlich. Wie ist das bei dir? Du hast heute die Möglichkeit, auch während dieser Predigt und auch danach, wenn wir uns noch ein bisschen dann in der Lobpreiszeit auch damit beschäftigen, mal ein bisschen über diese Frage nachzudenken. Gott, du bist heilig. Gott, du bist mein Freund. Aber wie gehe ich eigentlich mit dir um? Ich weiß, du hast mich so angenommen, wie ich bin. Du liebst mich so, wie ich bin. Aber ich will es auch immer mehr entdecken, was es heißt, dass du ein heiliger Gott bist und nicht einfach nur irgendwie so ein Kumpel. Natürlich, du bist mein Freund und ich bin dein Freund. Aber ich will es auch immer mehr entdecken, was es heißt, dass du ein heiliger Gott bist. In der ersten Predigt habe ich das auch schon gesagt, dass Gott heilig ist. Das heißt, wenn man das Wort heilig mal umschreiben würde mit anderen Formulierungen, würde man sagen, er ist rein, er ist ehrwürdig. Das heißt, Gott ist es wert, dass wir ihm mit Ehre begegnen. Und wenn wir sagen, Gott ist rein, dann heißt es, er ist von allem irdischen und von allen profanen Sachen getrennt. Also er ist sozusagen wie abgeschnitten von allem, was profan und weltlich ist. Und dadurch, dass wir durch Jesus Heilige geworden sind, Staatsbürger der Heiligen geworden sind, dadurch haben wir die Möglichkeit, mit diesem Gott, der eigentlich von uns abgeschnitten oder eigentlich von uns getrennt ist wegen seiner Heiligkeit, deswegen haben wir die Möglichkeit, mit diesem Gott, mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Aber ganz klar ist es auch, was die Bibel immer sagt, dieser Gott kann keine Gemeinschaft mit unheiligen Dingen haben. Da werden wir uns heute auch mal ein paar Beispiele dazu anschauen. Ein Vers habe ich gefunden beim Propheten Hosea, Hosea 11, Vers 9. Da sagt Gott praktisch durch diesen Propheten Hosea, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch in deiner Mitte, der Heilige. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch in deiner Mitte, der Heilige. Die Israeliten singen auch ein großes Dankeslied, als sie von Ägypten ausgezogen sind. Da mussten sie ja durch dieses Schilfmeer durchziehen. Das habt ihr ja alles in der Kinderkirche schon gehört, diese ganzen Geschichten. Und da singen sie ein großes Dankeslied. Das finden wir in 2. Mose 15. 2. Mose 15, Vers 11 ist ein Teil dieses Dankesliedes, das sie singen. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Also wer ist dir gleich unter den Göttern? So herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend. Also im Alten Testament gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass unheilige Menschen sich Gott nicht nähern können. Und wenn sie es trotzdem versuchen, obwohl sie wissen, dass sie selber unheilige Menschen sind, dann gibt es auch im Alten Testament Beispiele dafür, dass die unheiligen Menschen, die jetzt sich mit Absicht als unheilige Menschen sich Gott genähert haben, dass sie zum Beispiel mit Feuer verzehrt werden, dass sie vom Erdboden verschluckt werden oder dass sie einfach tot umfallen. Solche Geschichten lesen wir im Alten Testament. Da habe ich mir gedacht, das sind wirklich krasse Beispiele. Das sind krasse Beispiele, wie sich die Heiligkeit Gottes so im Alten Testament ausgewirkt hat. Also Heiligkeit ist eine Eigenschaft Gottes, die kann man nicht einfach wegdiskutieren. Man kann nicht einfach sagen so, oh ja, so ist es ja gar nicht, ist ja gar nicht so schlimm. Gott ist heilig und daran gibt es nichts wegzudiskutieren. In der Bibel finden wir aber auch ganz oft die Aussage, dass Gott heilig und gleichzeitig gerecht ist. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle in Jesaja 5, Vers 16. Und der Herr der Heerscharen wird im Gericht erhaben sein und Gott, der Heilige, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Also da sieht man das praktisch, heilig erweisen in Gerechtigkeit. Da ist heilig und gerecht miteinander verbunden. Gott ist heilig und gerecht gleichzeitig. Wo ich das gelesen habe, habe ich mir so überlegt, was wäre eigentlich die Konsequenz, wenn der heilige Gott nicht auch gleichzeitig gerecht wäre? Oder wenn er so sagen würde, so wie wir manchmal so, ach, mir ist es doch alles egal, wie ihr mich behandelt oder wie ihr so lebt. Lebt doch einfach alles so, wie ihr wollt. Ich habe euch zwar irgendwelche Gebote gegeben, aber ist ja gar nicht so schlimm, wenn ihr euch nicht dran haltet. Machen wir einfach mal Schwamm drüber, ist doch alles egal. Ich habe mir dann überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn wir in unserem deutschen Rechtssystem, wir haben ja auch Recht und Gesetz, wo man sich dran halten muss, wir haben die Polizei, die die Verbrecher fängt, wir haben die Gerichte, die dann eine Gerichtsverhandlung machen mit den Leuten, die gefangen wurden. Da habe ich mir gedacht, wie wäre das eigentlich, wenn jetzt der Richter, der im Gericht sitzt, immer so sagen würde, ah ja, du hast jetzt irgendwie einer alten Oma die Handtasche geklaut, ist ja alles nicht so schlimm, oder hast die Steuern hinterzogen, ein paar Millionen nicht versteuert, ja, Schwamm drüber, alles nicht so schlimm. Ja, okay, hast du mal bei einer Schlägerei, hast du mal jemand mit dem Baseballschläger auf die Rübe gehauen? Ja, das nehmen wir jetzt mal nicht so ernst und so. Was würde das bei uns auslösen? Also wir, die wir uns an das deutsche Gesetz gehalten haben, was würde das bei uns auslösen? Wir würden uns doch eigentlich ziemlich veräppelt vorkommen, oder? Also wir würden doch sagen, das ist doch total ungerecht. Wofür haben wir eigentlich dieses Gesetz, wenn es von den Richtern oder von den Leuten, die dafür zuständig sind, überhaupt nicht durchgesetzt wird? Und dann würden wir sagen, das geht so nicht weiter. Derjenige, der gegen das Gesetz verstößt, der muss vor Gericht und der muss verurteilt werden. Der muss einen fairen Prozess kriegen, alles im Rahmen der Demokratie, aber der muss verurteilt werden aufgrund des Gesetzes. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es bei Gott genauso. Also wenn der heilige Gott nicht auch gleichzeitig gerecht wäre, dann wäre er auch eigentlich gar nicht mehr heilig. Denn eigentlich würden wir ihn dann gar nicht mehr ernst nehmen. Also ich würde Gott nicht mehr ernst nehmen. Wenn Gott nicht gleichzeitig ein gerechter Gott wäre, dann würde ich mir denken, was soll ich mit ihm überhaupt noch? Warum soll ich mit ihm überhaupt noch zusammenleben? Was habe ich denn davon, wenn ich sein Kind bin? Also er würde sich eigentlich als Gott, würde er sich unglaubwürdig machen. Er hätte seine Position als gerechter und heiliger Gott, die hätte er damit eigentlich aufgegeben. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das war ja bisher alles Altes Testament. Wir leben ja mit Jesus im neuen Bund. Jesus ist unser Freund, auch so wie Herbert letzte Woche gepredigt hat. Und durch Jesus haben wir direkten und unbeschränkten Zugang zu Gott, zum Vater. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, um mit Gott Gemeinschaft haben. Und Jesus ist unser Freund. Und das ist richtig. Das ist richtig. Das ist der große Unterschied auch zwischen uns und zwischen den Menschen im Alten Testament, die immer noch Opfer bringen mussten. Denn durch unsere Beziehung zu Jesus sind wir Freunde Gottes. Wir sind Freunde Gottes. Aber auch wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir, dass sich an der Heiligkeit Gottes nichts geändert hat. Der Hebräerbrief ist zum Beispiel so ein Buch im Neuen Testament, was sehr stark davon spricht. Und deswegen habe ich davon gleich mal zwei Stellen mitgebracht. Hebräer 10, Vers 29 bis 31 lesen wir: Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Kurze Zeit später in Hebräer 12 lesen wir, Hebräer 12, Vers 28 bis 29. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich, das heißt eigentlich eine unerschütterliche Königsherrschaft, empfangen haben. Ne? Also wir sind Kinder in dieser Königsherrschaft und Miterben und Teilhaber in dieser Königsherrschaft Gottes. Darum lasst uns dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hoppla, habe ich mir gedacht. Also wo ich diese beiden Stellen so gelesen habe, habe ich mir gedacht, das klingt ja eigentlich schon wie Altes Testament. Ne? Also klingt wie Altes Testament, steht aber im Neuen Testament. Wie ist das zu verstehen, wenn das Neue Testament von Furcht spricht? Wenn es um das Thema Furcht geht, heißt es, dass wir vor Gott wirklich immer noch Angst haben müssen? Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, wo uns dieses Wort Furcht begegnet. Also das gibt es manchmal, wenn Jesus ein Wunder getan hat oder auch als er von den Toten auferstanden ist. Da lesen wir das manchmal in den Evangelien, dass die Menschen, die das beobachtet haben, die direkt dabei waren oder die das durch Erzählungen dann gehört haben, so, oh, der hat jemand heil gemacht oder der hat jemand von den Toten auferweckt. Dann sind die Leute, die das gehört haben oder die das mit eigenen Augen gesehen haben, die sind in so eine Furcht gefallen. Also die haben sich wirklich gefürchtet, weil das war was sie nicht kannten. Es kam Furcht über sie, das ist so diese Formulierung, die meistens dann im Neuen Testament steht. Sie wurden mit Furcht erfüllt. Es gibt zum Beispiel auch eine Sache, nachdem Jesus dann schon in den Himmel aufgefahren ist, dann passiert ja Pfingsten, der Heilige Geist kommt, Petrus hält eine ganz tolle Predigt an Pfingsten, wir lesen das in Apostelgeschichte 2. Und da passieren wirklich krasse Sachen, auch nachdem der Petrus diese Predigt an Pfingsten gehalten hat, Apostelgeschichte 2, 41 bis 43. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Da kann man sich auch fragen, das ist doch eigentlich was Tolles. Leute bekehren sich, die Gemeinde wächst, Tausende von Leuten sind dazugekommen. Aber das ist so, wenn Gott anfängt zu wirken, wenn der Heilige Geist anfängt wirklich sich auszugießen und krasse Sachen zu machen auf dieser Welt, kann das sein, dass Menschen sich fürchten. Das kann tatsächlich sein, dass so eine Furcht kommt, dass die Menschen merken, so, wow, das ist jetzt wirklich übernatürlich, was hier passiert. Was bedeutet eigentlich nun dieses Wort Furcht oder die Furcht des Herrn oder Gott fürchten, was auch im Neuen Testament eben ganz oft vorkommt? Das griechische Wort, was im Neuen Testament dafür steht, heißt Phobos. Das kennt ihr das Wort, ne? Davon kommt nämlich unser deutsches Wort Phobie, wenn man davon spricht, dass jemand Phobien hat, Angstzustände. Das kennen wir aus der Medizin oder aus der Psychologie, ist das ein bekanntes Wort. Und dieses griechische Wort Phobos ist praktisch die Grundlage für dieses deutsche Wort Phobie. Phobos hat zwei Bedeutungen. Phobos heißt auf der einen Seite, ich sage mal ein bisschen im negativen Sinn, heißt Phobos wirklich Angst haben. Also auch überraschend Angst haben, wenn man zum Beispiel erschreckt wird und dann auf einmal bekommt man Angst. Das ist Phobos. Wenn man Furcht hat, wenn man sich erschreckt, wenn man in Schrecken versetzt wird. Oder auch, wenn Schrecken von jemand ausgeht. Also wenn jetzt jemand, sage ich mal, mit voller Waffenmontur irgendwie in Darmstadt über den Luisenplatz laufen würde, dann würden die Menschen außenrum in Furcht versetzt werden, weil sie nicht wüssten, was macht er da mit seinen ganzen Waffen. Also die Furcht oder der Schrecken, der von jemandem ausgeht, das ist auch Phobos. Gleichzeitig bedeutet Phobos im positiven Sinne aber auch, dass man Ehrfurcht vor jemand hat. Also das ist jetzt eigentlich eher eine positive Komponente dieses griechischen Wortes Phobos. Das bedeutet, Ehrfurcht vor jemand zu haben, ehrerbietig sein, jemandem die Ehre zu erweisen. So, ja, einfach jemand die Ehre geben, die ihm zusteht. Das ist auch Phobos. Das sind so praktisch diese beiden Bedeutungsschwerpunkte, die dieses griechische Wort Phobos haben kann. Ich habe euch ja versprochen, dass wir mal ein paar Stellen auch im Neuen Testament anschauen, wo wirklich diese Heiligkeit Gottes und die Furcht, die Menschen davor hatten, auch mal bis zum Ende so, sag ich mal, ein bisschen durchgezogen wurde. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dann ein paar Kapitel später nach Pfingsten, lesen wir die Geschichte von Hananias und Sapphira. Also man muss dazu sagen, die Urgemeinde hat irgendwann entdeckt, dass es in ihrer Mitte Leute gibt, die wirtschaftlich ganz schlecht dran waren. Waisen zum Beispiel, Witwen, es gab ja damals kein Sozialsystem, kein Hartz IV, so dass der Staat sich um die Leute gekümmert hat. Das gab es ja damals alles nicht. Und die Gemeinde hat es als ihren Auftrag gesehen, die Urgemeinde, dass die gesagt haben, okay, es ist wichtig, dass wir uns um die Leute kümmern, dass wir sie unterstützen, dass wir sie zum Essen einladen, vielleicht auch Lebensmittel einsammeln oder auch Lebensmittel kaufen und einfach die Leute, die bei uns in der Gemeinde sind, die mit Jesus gehen, dass wir uns um die kümmern, dass sie nicht hungern müssen, zum Beispiel. Und dann ging das los, dass in der Gemeinde manche Leute so entdeckt haben, ah, okay, ich habe ja da irgendwo noch ein Grundstück, so ein Acker oder irgendwas, das brauche ich ja gar nicht unbedingt. Ich benutze es eigentlich gar nicht und selbst wenn ich das verkaufe, kann ich ja trotzdem irgendwie überleben. Also das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und dann haben sie gesagt, okay, ich verkaufe diesen Acker oder dieses Grundstück, das, was ich habe, das, was ich auch gerade momentan nicht unbedingt brauche, ich verkaufe das und bringe das Geld in die Gemeinde. Ich übergebe das den Leitern in der Gemeinde, dass die damit was Gutes tun können, dass sie damit eben die Witwen versorgen können, dass sie damit Essen kaufen können. Einfach, dass dieser soziale Dienst, den die Gemeinde damals schon übernommen hat, dass der damit unterstützt und finanziert wird. Und dann gab es ein Ehepaar in der Urgemeinde, die hießen Hananias und Sapphira. Und die haben sich das so ein bisschen angeguckt. Es ging dann so eine gewisse Zeit, dass sie sich das angeguckt haben. Da sind die Leute dann mit ihrem Geld in die Gemeinde gekommen, die haben das da übergeben. Vielleicht ist es auch öffentlich gesagt worden. Das ist gut möglich, dass es damals gesagt wurde. Der und der hat so und so viel in die Gemeinde gegeben und das wird jetzt eben für diesen sozialen Dienst verwendet. Wir wissen nicht so genau, was jetzt die Motivation von Hananias und Sapphira war, aber vielleicht fanden sie das toll, dass es dann so öffentlich gesagt wurde und haben sie sich gedacht, ja, vielleicht wäre das doch ganz toll, wenn wir dann auch mal so da vorne stehen würden und man würde sagen, Hananias und Sapphira, sie haben ihren Acker verkauft und sie haben das ganze Geld, was sie dafür bekommen haben, das haben sie in die Gemeinde gegeben und das würde für das Reich Gottes verwendet und so. Vielleicht haben sie sich gedacht, so, das wäre doch ganz toll, wenn wir auch da so dann im Rampenlicht stehen könnten mit unserer Spende. Und dann haben sie gesagt, okay, wir verkaufen tatsächlich diesen Acker, den wir haben, aber wir behalten so einen Teil des Geldes, den behalten wir für uns. So, das merkt ja niemand. Wir behalten einfach so einen Teil von diesem Geld, was wir da erlöst haben, das behalten wir für uns. Und den Rest geben wir in die Gemeinde und wir sagen, das war der Erlös, den wir für den Verkauf des Ackers bekommen haben. Also, es war absichtlich gelogen. Es war tatsächlich absichtlich gelogen. Sie haben sich untereinander verabredet, wir lügen die Gemeinde an. Aber wo ich die Geschichte so gelesen habe, habe ich mir gedacht, wen haben sie denn eigentlich angelogen? Natürlich haben sie die Gemeinde angelogen, aber eigentlich haben sie den Heiligen Geist versucht. Weil wir wissen ja, der Heilige Geist, der ist allgegenwärtig, der ist immer in uns. Wir leben mit ihm zusammen und der weiß doch alles. Den kann man doch gar nicht betrügen. Und der Heilige Geist hat nämlich diese ganze Geschichte auch dem Petrus offenbart. Also die Gemeinde wusste ja tatsächlich nichts davon, was Hananias und Sapphira da verabredet hatten. Aber Gott hat durch den Heiligen Geist diese Sache dem Petrus offenbar gemacht. Und der Petrus ist wirklich, als die beiden dann mit dem Geldsäckchen gekommen sind in die Gemeinde, hat er wirklich nochmal nachgefragt und hat beiden getrennt in einem Gespräch nochmal die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Er hat wirklich ganz deutlich gefragt, ist das Geld, was ihr hier mitbringt, ist das wirklich die ganze Summe, die ihr für den Verkauf des Ackers eingenommen habt? Und beide haben unabhängig voneinander gesagt, ja, das ist die ganze Summe, die wir für den Verkauf dieses Ackers eingenommen haben. Also sie hatten tatsächlich die Möglichkeit zur Umkehr. Sie hatten in diesem Moment tatsächlich nochmal die Möglichkeit zu sagen, nee, also jetzt müssen wir es zugeben, das war nur ein Teil davon, den Rest haben wir noch zu Hause. Aber sie haben diese Chance nicht genutzt und als Konsequenz davon sind sie beide sofort tot umgefallen. Tot umgefallen, dann kamen junge Leute rein, die haben sie rausgetragen, haben sie beerdigt und die beiden waren nicht mehr da. Das ist, wenn ich das so ausspreche, ich merke da richtig, wie ich so eine Gänsehaut kriege. Das ist so eine Heiligkeit Gottes, die dann auch über die Menschen, die das dann beobachtet haben, das spricht sich ja auch rum. Also ich meine, überleg mal, wir hätten hier so eine Sache, wo auf einmal Leute tot umfallen würden, das wäre Stadtgespräch. Und das steht dann auch zweimal in diesem Text in Apostelgeschichte 5, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es kam große Furcht. Merkt ihr, wie das wieder miteinander verbunden ist? Die Heiligkeit Gottes, die wirklich mal durchgesetzt wird. Und diese Furcht, die dann über die Menschen kommt, wenn sie merken, so, ui, das wird ja wirklich mal durchgesetzt. Wenn wir in der Apostelgeschichte dann weitergehen, dann lesen wir im 9. Kapitel, das habe ich jetzt hier auch wieder als Bibelvers, Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn, da haben wir es wieder, ne? Wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Was war der Auslöser für diesen Vers gewesen? Davor erfahren wir, dass der frisch bekehrte Paulus, ihr kennt ja das, der ist da von seinem Pferd runtergefallen, war geblendet, hat diese starke Begegnung mit Jesus gehabt, war ein paar Tage blind, hat dann wieder offene Augen bekommen und hat dann sofort angefangen, das Evangelium zu verkünden, das, was er mit Jesus erlebt hat. Aber eine Sache, die er auch gemacht hat, er hat sich so sehr stark auf Diskussionen und auf Streitgespräche und sowas eingelassen und das hat eine ganz große Unruhe in die Gemeinde gebracht. Das hat viele Menschen verunsichert, also das war einfach keine gute Situation gewesen. Er war einfach als neubekehrter Christ auch noch ein bisschen unreif gewesen und das hat eine sehr starke Unruhe in die Gemeinde gebracht und irgendwann haben dann die Gemeindeältesten zu ihm gesagt, so, also pass mal auf, du musst jetzt mal für eine gewisse Zeit musst du die Gemeinde verlassen, wir haben nichts gegen dich, wir lieben dich, du bist unser Bruder, aber du musst jetzt mal ein bisschen die Gemeinde verlassen, zieh mal woanders hin. Und später, wenn du auch so ein bisschen mit Jesus gegangen bist, ihn noch ein bisschen besser kennengelernt hast, dann kommst du wieder zurück. Und dann kommt eben dieser Vers, wo es heißt, nachdem er weg war, dann hatte die ganze Gemeinde wieder Ruhe und Frieden. Und sie wandelte in der Furcht des Herrn. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist tatsächlich so, wenn wir durch Streit oder durch Unsicherheiten in der Gemeinde auch so abgelenkt sind. Also wenn das unsere ganze Aufmerksamkeit bindet, dass wir uns über irgendwas streiten oder dass Sachen irgendwie so unklar sind, dann können wir nicht in dieser Furcht des Herrn so wandeln, wie er das vielleicht möchte. Später kam ja Paulus dann wieder zurück, ist dann auf Missionsreisen gegangen. Er war ja dann einer der größten Missionare, die es gegeben hat. Wir lesen dann zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, dass er bei einer seiner Missionsreisen in Ephesus sehr viele Wunder getan hat und dass sehr viele Menschen auch durch seinen Dienst geheilt wurden. Und da gibt es wieder so eine krasse Geschichte. In Ephesus gab es jüdische Geisterbeschwörer. Also ich kriege da schon eine Gänsehaut, wenn ich da schon das Wort nur ausspreche. Jüdische Geisterbeschwörer, die praktisch dämonische Geister beschwört haben und damit vielleicht sogar noch ihr Geld verdient haben. Die hatten aber überhaupt keine Beziehung zu Jesus, also die lebten nicht mit Jesus zusammen, das waren keine Christen. Und diese jüdischen Geisterbeschwörer, die mit Dämonen sozusagen rumhantiert haben, die haben den Paulus beobachtet, auch wie der da heilt und wie die Menschen geheilt werden und wie sie dann wieder in der Welt rumspringen können, obwohl sie das vorher vielleicht nicht konnten. Und dann haben sie sich gedacht so, wäre das doch gar nicht so schlecht, wenn wir das auch mal machen würden. Also kommt, wir probieren das auch mal. Wir ziehen jetzt auch mal so ein bisschen rum durch die Lande und wir versuchen mal so böse Geister im Namen von diesem Jesus auszutreiben. So der Paulus redet ja immer da von diesem Jesus und jetzt probieren wir das auch mal. Wir ziehen da mal so rum und treiben mal die bösen Geister aus und sagen, ja, im Namen von Jesus, jetzt musst du ausfahren. So, das probieren wir auch mal. Und dann passiert wirklich was richtig Krasses, denn in der geistlichen Welt, selbst bei den Dämonen, weiß man, wer Jesus ist. Man weiß, wer Gott ist und die Dämonen wussten auch, wer Paulus ist. Die wissen nämlich ganz genau, wer mit Jesus geht und wer nicht mit Jesus geht. Und die wussten, dass diese jüdischen Geisterbeschwörer nicht mit Jesus gehen, sondern dass sie das praktisch nur so ein bisschen als Show oder vielleicht auch zum Geldverdienen machen wollten. Und dann fangen die bösen Geister an, mit diesen Geisterbeschwörern zu sprechen und sagen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich auch. Aber wer seid ihr? Ich kenne euch überhaupt nicht. Und dann gibt es halt eine richtige Schlägerei. Die werden dann durchgeprügelt, diese Geisterbeschwörer, die nicht zu Jesus gehörten. Und dann steht da, sie mussten nackt und verwundet fliehen. Also so war dann das Ende der Geschichte. Die mussten dann abziehen und konnten natürlich auch die Dämonen nicht austreiben. Und dann heißt es in diesem Kapitel, Apostelgeschichte 19, Vers 17 bis 19, dies aber, also diese Geschichte, wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf sie alle. Da haben wir es wieder. Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, also das ist so ein Zusammenhang, den es auch ganz oft gibt, Furcht fiel auf sie alle und der Name Jesus wurde erhoben. Also man hat dann auf einmal, fängt man an so, wow, Gott ist so krass, Jesus ist so krass, wir preisen ihn dafür. Das hängt ganz oft zusammen, wenn Furcht auf Menschen fällt, dass sie dann anfangen, Gott zu erheben. Interessanter Zusammenhang, könnte man auch mal separat drüber predigen. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Also da gab es noch mehr von denen. Jetzt nicht nur die, die da durchgeprügelt worden sind, sondern da gab es noch mehr von denen, die sich da mit Zauberei und mit Dämonenkram beschäftigt haben. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher, also die Zauberbücher, wo sie diesen Quatsch gelernt haben, trugen die Zauberbücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So, jetzt müssen wir mal eine Rechnung machen. Also, eine Silberdrachme, das war damals der Tageslohn eines Arbeiters. Wenn wir mal unseren heutigen Mindestlohn nehmen, ich habe das auch geprüft, das stimmt ungefähr mit dem damaligen Wert von der damaligen Silberdrachme, stimmt das ungefähr überein. Wenn wir heute unseren Mindestlohn nehmen, 10 Euro pro Stunde, sagen wir mal, dann sind es ja bei 8 Stunden Arbeitszeit 80 Euro pro Tag. Wenn wir das mal rechnen, 80 Euro mal 50.000, das ergibt 4 Millionen Euro. Da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Also das Empfinden des Heiligen Geistes und überhaupt das Empfinden der Heiligkeit Gottes, das war so stark, dass die Leute, die damals früher in Zauberei verstrickt waren und mit Zauberei vielleicht sogar ihr Geld verdient hatten und viel Geld investiert hatten, um Zauberbücher zu kaufen und um dieses komische Handwerk auch zu lernen, die haben, nachdem sie die Heiligkeit Gottes erkannt haben und nur diesen Vorfall gesehen haben, sind sie so von der Heiligkeit Gottes überführt worden, dass sie Bücher im Wert von 4 Millionen Euro ins Feuer geschmissen haben. Also man hätte ja noch sagen können so, ah ja, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, ich gucke mal, wie ich das irgendwie noch verkaufen kann, so die Zauberbücher einfach mal irgendwie verkaufen und das Geld in die Gemeinde bringen und so, aber nichts davon. Das Empfinden der Heiligkeit Gottes war so stark, dass die Zauberbücher im Wert von 4 Millionen Euro einfach ins Feuer geschmissen haben und verbrannt haben. Was für eine Heiligkeit, habe ich mir gedacht. Was für ein Empfinden der Heiligkeit Gottes. Heiligkeit hat eine Auswirkung, haben wir gesagt, ne? Heiligkeit strahlt etwas aus. Das ist ja auch eine Sache, die sich dann rumgesprochen hat. Also es hat sich ja nicht nur dann diese Geschichte rumgesprochen, was mit diesen komischen jüdischen Geisterbeschwörern passiert ist, sondern es hat sich auch rumgesprochen, oh, da kamen dann noch ganz viel mehr von diesen Zauberern und von diesen Geisterbeschwörern und die haben ihre ganzen Zauberbücher, haben die verbrannt und es waren 4 Millionen Euro. Das kann ja niemand in seinem ganzen Leben verdienen, was die da verbrannt haben. Also das waren jetzt nur einige Beispiele, an denen wir sehen, dass sich auch im Neuen Testament, in dieser Zeit, wo wir als Freunde mit Gott leben, hat sich an der Heiligkeit Gottes nichts geändert. Diese Eigenschaft Gottes, dass er heilig ist, die hat sich nicht geändert. Im Galaterbrief schreibt Paulus in Galater 6, Vers 7 bis 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer in sein Fleisch hineinsät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Was bedeutet das jetzt konkret für uns heute? Wir sehen an diesen Beispielen, dass die starken Konsequenzen der Heiligkeit Gottes im Neuen Testament hauptsächlich Menschen gespürt haben, die gar nicht mit Jesus leben. Oder dass es bei Menschen aufgetreten ist, die vielleicht mal eine Zeit lang so ein bisschen mit Jesus gelebt haben, die sich aber wieder von ihm entfernt haben und dass sie gedacht haben, so, ah ja, so streng wird er ja wohl nicht sein und mal nur so ein kleiner Betrug, ja, das wird er mir vielleicht ja durchgehen lassen oder vielleicht ist er ja nicht so streng oder die Leute haben vielleicht gedacht, ja, der Heilige Geist, vielleicht merkt das ja nicht, vielleicht ist er ja auch mal irgendwie ein bisschen beschäftigt oder vielleicht muss er ja auch mal schlafen oder keine Ahnung. Und vielleicht komme ich ja irgendwie durch mit meinem Betrug. Wir wissen das nicht genau, was auch so die Gedanken von Ananias und Sapphira oder von diesen Zauberbeschwörern waren. Aber ich denke mal, dass es sowas in der Richtung war, dass Menschen gedacht haben so, ah ja, das ist ja alles nicht so schlimm, irgendwie werde ich damit ja wahrscheinlich schon durchkommen. Heißt das für uns heute, dass jeder, der sündigt oder der die Heiligkeit Gottes in irgendeiner Form verletzt, dass der sofort bestraft wird und tot umfällt? Nein, denn Gott ist nicht nur ein heiliger und ein gerechter Gott, sondern er ist auch ein liebender Gott, der uns immer die Chance gibt, auch umzukehren. Das finde ich so stark eigentlich auch, wie Petrus dieses Gespräch führt mit Hananias und Sapphira, wie er wirklich darum wirbt und sagt so, Leute, ihr habt die Möglichkeit, jetzt, bevor irgendwas passiert, ihr habt die Möglichkeit umzukehren, sagt mir doch einfach die Wahrheit, sagt mir doch, wie es gewesen ist. Es gibt doch kein Problem, wenn du Buße tust und umkehrst und einfach dich von diesem falschen Weg abwendest, dann gibt's doch kein Problem, weil Jesus vergibt dir doch gern. Hey, du willst doch mit mir leben, sagt vielleicht Jesus dann, oder wenn der Heilige Geist mit dir spricht, sagt er vielleicht, hey, du willst doch mit mir leben und ich will doch mit dir leben. Willst du mit dieser Sache nicht zu mir kommen? Willst du nicht mit deinem ganzen Versagen zu mir kommen? Ich bin doch für dich gestorben und ich vergebe dir doch gerne. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dir zu vergeben und mit dir in Frieden zu leben. Das ist eigentlich der Wesenszug, den Jesus auch mitgebracht hat und den der Heilige Geist auch hat, dass er immer um uns wirbt und dass er immer sagt, hey, eigentlich möchte ich doch Gemeinschaft mit dir haben. Ich habe doch gar keine Freude dran, dass du tot umfällst. Das ist doch gar nicht mein Plan eigentlich. Und dann ändert sich nämlich auch unsere ganze Lebensweise. Schaut mal Petrus an. Nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, hatten wir ja jetzt vor kurzem, als Seraphim gepredigt hat, hatten wir das ja mit der Passionsgeschichte auch. Der Hahn hat gekräht, ne? Jesus hat ihm das angekündigt, du wirst mich dreimal verleugnen. Er ist auch voll da reingetreten, ist ihm passiert. Er hat ihn dreimal verleugnet und dann hat der Hahn gekräht als Bestätigung, weil Jesus auch gesagt hat, bevor der Hahn kräht, du wirst mich dreimal verleugnen. Hätte Petrus es verdient, sofort tot umzufallen? Eigentlich ja, aber er hat die Chance genutzt. Nicht so wie Hananias und Sapphira, die ganz fest an ihrem Betrug oder dass sie absichtlich den Heiligen Geist betrügen wollten. Daran hat er nicht festgehalten. Er hat die Chance zur Umkehr genutzt. Er ist zu Jesus zurückgekommen. Er hat sich wieder mit Jesus versöhnt. Er hat dieses Versöhnungsangebot von Jesus angenommen. Und Jesus konnte ihn für einen ganz tollen Dienst gebrauchen. Dann, er ist ja auch Missionar dann geworden. Und das ist nämlich das, habe ich mir gedacht, das ist das, was Jesus eigentlich möchte. Das, was Jesus eigentlich möchte, ist nicht, dass Leute tot umfallen, dass Leute praktisch von dieser Heiligkeit Gottes, der ja tatsächlich von unheiligen Dingen oder von unheiligen Verhaltensweisen oder von unheiligen Menschen, die nicht mit Jesus leben, abgetrennt ist. Er möchte nicht, dass Leute dadurch niedergestreckt werden oder dass Leute dadurch tot umfallen. Das ist gar nicht sein Plan. Daran hat Jesus gar keine Freude. Und wie wir schon gesagt haben, also gleichzeitig hat sich an der Heiligkeit Gottes bis heute nichts geändert. An der Heiligkeit Gottes hat sich nichts geändert. Aber er hat keine Freude daran, das so durchzuziehen, dass Menschen tot umfallen. Sondern das, was er eigentlich möchte, ist, in Gemeinschaft mit uns zu leben. Das wird in ganz vielen Stellen im Neuen Testament wird es auch deutlich. Ich habe zum Beispiel eine Stelle aus Johannes 14, kurz bevor Jesus sich verabschiedet hat vor der Kreuzigung, hat er zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ne? Da haben wir sie wieder, die Furcht. Also das ist das, was Jesus eigentlich möchte. Euer Herz werde nicht bestürzt und seid auch nicht furchtsam. Paulus schreibt im Römerbrief, tolles Kapitel, Römer 8, Vers 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, also einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht. Da haben wir sie wieder. Ne? Das ist ja dieses alte Leben, dass man sich so stark fürchten muss vor Gott, im Sinne von Angst, dass man Angst haben muss vor Gott. Darin sollen wir nicht mehr leben. Wir sollen nicht mehr in diesem Geist der Knechtschaft, in diesem Geist der Sklaverei zur Furcht, also zur Angst leben, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also in dem Vers ist es eigentlich ganz toll beschrieben. Phobos im Sinne von Angst und Schrecken gibt es für uns als Kinder und als Erben Gottes nicht mehr. Wir leben aber weiterhin Phobos im Sinne von Ehrfurcht, also in diesem positiven Sinne, leben wir weiterhin in dieser Furcht des Herrn, dass wir ehrfürchtig mit ihm sind und dass wir ihn auch nicht mit unheiligen Dingen in Verbindung bringen. Das bedeutet ganz konkret, lebe einfach mit dem Heiligen Geist, höre auf das, was er dir tagtäglich sagt. Und wenn er dir bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist, dann ergreif das wirklich und lass das nicht mehr los. Es gibt keinen Grund mehr, dass du Angst hast und dass du in Angst lebst. Und wenn er dich sanft und auch in Liebe darauf hinweist, dass du vielleicht gerade in einer Sache irgendwie falsch läufst, dann hör auf ihn. Wenn er dir ganz stark dieses Empfinden der Ehrfurcht gibt, dann hör darauf und dann folge dem auch. Es ist so schön, vom Heiligen Geist wieder auf den richtigen Weg gebracht zu werden und als Heiliger zu leben, auch so wie wir das in der zweiten Predigt besprochen haben. Es macht so Spaß, in einer engen und in einer vertrauensvollen Beziehung auch mit Jesus und mit dem Heiligen Geist zu leben. Und dann gibt es auch keine Angst mehr. Wir müssen nicht mehr in Angst leben. Und das ist das, was wir heute auch mitnehmen können aus diesem Gottesdienst. Es gibt keinen Grund mehr, in Angst zu leben. Denn wir sind Freunde Gottes. Aber manchmal kommt der Heilige Geist sozusagen als Botschafter, der uns auch diese Ehrfurcht von Gott wieder mitbringt und sagt so, pass mal auf, das passt nicht zu dir. Das, was du jetzt gerade machst oder was in deinen Gedanken ist oder was du dir vielleicht überlegt hast zu machen, das passt nicht zu dir. Das passt auch nicht zu Gott. Das passt auch nicht zu deinem jetzigen Leben. Und dann haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren und einfach mit dem Heiligen Geist dann manche Dinge zu verlassen und in andere Dinge reinzugehen und sagen, okay, ich möchte auch so leben wie ein Heiliger. Nicht aus eigener Kraft, das kann ich sowieso nicht. Das haben wir auch in der zweiten Predigt ganz, ganz deutlich besprochen. Wir können das gar nicht aus eigener Kraft. Aber der Heilige Geist, der uns daran erinnert hat, wie wir leben sollen, der gibt uns dann auch die Kraft dazu und eröffnet uns neue Perspektiven, neue Wege. Und dann ist es nämlich auch gar nicht so schwer, als Heiliger zu leben, ohne Angst. Amen? Amen. Lass uns da mal noch ein bisschen reingehen, jetzt auch in der Anbetungszeit, dass wir uns einfach mal ein paar Punkte auch in unserem eigenen Leben anschauen und uns überlegen, wie gehe ich eigentlich mit dem Heiligen Gott um? Wie lebe ich in dieser Gemeinschaft? Vielleicht auch, wie kommuniziere ich mit Gott? Er ist ja mein Freund. Aber kann ich mir in der Freundschaft tatsächlich auch alles erlauben? Wie geht es dir, wenn du hörst, dass Gott heilig ist? Ist das für dich eine Selbstverständlichkeit? Ist es vielleicht schon so selbstverständlich für dich, dass du total abgestumpft bist? Dass du das schon so, oh ja, der ist halt heilig, ist ja ganz normal, dass du das vielleicht schon so hingenommen hast? Wir können auch hier vorne vielleicht mal das Licht ausmachen und können einfach mal die Augen schließen, auch da ein bisschen jetzt einfach Gemeinschaft haben mit Jesus und mit dem Heiligen Geist und einfach mal so ein bisschen mit ihm das Revue passieren lassen. Wie gehe ich eigentlich um mit dir? Wie verhalte ich mich eigentlich dir gegenüber? Jesus, du hast so viel für mich getan. So was Wichtiges, du hast mein Leben gerettet. Eigentlich war ich als unerretteter Mensch oder als unheiliger Mensch war ich eigentlich in dieser Position, wenn ich mit Gott in Berührung gekommen wäre, hätte ich sofort tot umfallen müssen. Aber das muss ich gar nicht mehr. Weil du hast mich frei gemacht, Jesus. Du hast mir ein neues Leben gegeben. Du hast mir die Möglichkeit gegeben, mit dir Gemeinschaft zu haben, ein Freund von dir sogar zu sein. Vielleicht teilst du sogar deine Geheimnisse mit mir manchmal. Vielleicht sagst du mir Sachen, die weit in die Zukunft vorausweisen. Herr, ich will gut damit umgehen. Ich will gut damit umgehen, dass du mein Freund bist. Vielleicht, wenn du schon länger mit Jesus lebst oder auch mit dem Heiligen Geist lebst, vielleicht hast du heute entdeckt, dass du respektlos geworden bist, auch gegenüber dem Reden des Heiligen Geistes. Vielleicht hat er manchmal zu dir gesprochen, hat gesagt, hier, guck mal, möchtest du das wirklich machen? Denkst du, das ist wirklich gut, wenn du das und das machst? Oder er hat dich dazu ermutigt, eine Sache zu tun und du hast es nicht getan? Dafür gibt es Vergebung, gar keine Frage. Wenn du umkehrst und wenn du sagst, es tut mir leid, dass ich den Zeitpunkt verpennt habe, ist kein Problem. Jesus vergibt dir gerne. Aber wenn du das dauernd machst, wenn du das anhaltend machst, wenn du, sag ich mal, über Wochen oder Monate, wenn du das Reden des Heiligen Geistes ignoriert hast, vielleicht hat er dann irgendwann auch mal aufgehört zu reden. Vielleicht bist du momentan auch in so einer Situation, wo du den Eindruck hast, Gott schweigt. Der redet nicht mehr mit mir. Und das macht er nicht, um dich zu bestrafen. Er hat keine Freude daran, dich zu bestrafen. Das, woran er hauptsächlich Freude hat, ist, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und er freut sich, wenn du darauf reagierst, auch heute in diesem Gottesdienst. Und wenn jetzt alle Augen geschlossen sind, kannst du einfach mal vielleicht, wenn dich das anspricht, kannst du deine Hand heben und kannst sagen, okay, das bin ich. Das betrifft mich. Ich habe den Eindruck, ich höre die Stimme Gottes nicht mehr so richtig und vielleicht schweigt er auch. Und jetzt hier in diesem Gottesdienst habe ich gemerkt, okay, es liegt auch ein bisschen an mir, weil ich habe einfach nicht drauf gehört. Er hat mir konkrete Sachen gesagt, er hat mir konkrete Schritte hat er mir gezeigt und ich bin sie nicht gegangen. Weil ich vielleicht bockig war oder weil ich keine Lust hatte. Ich weiß nicht. Das weißt du selber, was der Grund dafür ist. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, was der Grund dafür ist. Aber du hast jetzt in diesem Gottesdienst, hast du die Möglichkeit, da wieder rauszukommen und zu sagen, okay, Herr, es tut mir leid. Heiliger Geist, ich möchte, dass du ab heute wieder anfängst, so ganz stark mit mir zu reden. Und es gibt keinen Grund, dass du deswegen in Verdammnis kommst. Jetzt kann mal die Kerstin nach vorne kommen. Die hat am Anfang des Gottesdienstes hat sie ein Bild auch dazu gehabt in der ersten Lobpreiszeit, die wir hatten. Dass vielleicht heute auch Menschen da sind, die gerade damit ein Problem haben.
Also ich hatte ein Wort, kein Bild. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, hat gesagt, als allererstes der Vers aus Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann hat der Herr weitergesprochen, hat gesagt, es gibt Menschen, die drehen sich in ihren Gedanken, die kommen da einfach nicht raus, die haben was nicht richtig gemacht und du verdammst dich dafür. Und es äußert sich so, dass deine Gedanken, die drehen sich immer um diese eine Sache. Und irgendwie hast du das Gefühl, du kommst ja gar nicht mehr raus. Aber das ist nicht so. Gott hat gesagt, wer mit Jesus Christus ist und wer da umkehrt, wer das erkennt und sagt, okay, ich habe was falsch gemacht, Herr, vergib mir. Wer da einfach sagt, vergib mir, dem ist vergeben. Und wenn du da dann rausgehst und sagst, nee, ich gehe diesen Gedanken nicht mehr nach, das heißt, ich gehe da raus, ich beschäftige mich damit nicht mehr, sondern jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, dann sage ich, nein, Gott hat gesagt, es ist mir vergeben und ich denke über diesen Gedanken jetzt nicht mehr nach, sondern ich denke über Wort Gottes nach und ich denke darüber nach, dass er sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist manchmal, dass wir das öfters machen müssen, dass es beim ersten Mal vielleicht nicht klappt und dass der Gedanke immer wieder kommt. Aber da kann man den Heiligen Geist auch bitten, dass er einem hilft und er tut es.
Und das Erste, was der Heilige Geist macht, wenn er dann wieder mit dir redet, was er immer möchte, der will gar nicht aufhören, mit dir zu reden. Das Erste, was er macht, nachdem du das gemacht hast, was die Kerstin gesagt hat, ist, dass er dir bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist und sagt, es gibt keine Verdammnis. Du wirst nicht tot umfallen. Du musst nicht in diesen Gedanken der Verdammnis leben. Denn Jesus wurde für dich zu dieser Verdammnis. Haben wir auch in der Passionszeit jetzt ganz, ganz deutlich behandelt, das Thema, dass er für uns zu dieser Verdammnis wurde. Und deswegen gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Und dann kann was Neues beginnen. Wenn der Heilige Geist dann so angefangen hat, mit dir zu sprechen, dann kannst du sagen, Heiliger Geist, ab jetzt will ich jeden Tag in so einer ständigen Verbindung mit dir leben. Du kannst auch wieder, wenn du sagst, das betrifft mich, kannst du auch deine Hand heben und kannst sagen, so, dass ich möchte das wirklich jetzt bewusst auch so mitsprechen und innerlich mitbeten. Ich will jetzt nicht nur so tatenlos hier sitzen, sondern ich will das wirklich für mich auch so ergreifen und sagen, Heiliger Geist, ich will mit dir in einer ständigen Verbindung leben, jeden Tag. Ich danke dir dafür, dass du an mir arbeitest und dass du mir Dinge zeigst und dass du mich zur Umkehr rufst. Dass du mir anschließend auch die Vergebung zusprichst, wenn ich umgekehrt bin. Ich lebe so gerne mit dir. Ich lebe so gerne mit dir. Und ich danke dir dafür, für deine Leitung auch im Alltag. Ich danke dir, Jesus. Ich habe es ja schon ganz am Anfang der Predigt auch gesagt, dass wir heute die Möglichkeit haben, wenn du hier in diesem Gottesdienst bist und du hast es noch nie erlebt, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass Jesus in dein Leben kommen kann und dass er der Herr deines Lebens wird und dass du auch den Heiligen Geist bekommst und mit ihm gehst, dann hast du heute die Möglichkeit dazu. Wir können einfach alle nochmal unsere Augen schließen und einfach, wenn jemand da ist, der das heute möchte, der sagt, ich möchte heute zum allerersten Mal in meinem Leben ein Kind Gottes werden, dann heb doch einfach deine Hand und dann kannst du das heute machen. Ist jemand da, der das machen möchte? Du kannst es jederzeit auch machen, dass du uns ansprichst. Auch nach dem Gottesdienst sind wir ja noch da. Es gibt immer die Möglichkeit, wenn du sagst, ich möchte in diese Beziehung mit Jesus hineinkommen. Ich habe noch nie mit ihm zusammengelebt. Dann kannst du das machen.